Ihr dürft Johannes Kapitel 17 aufschlagen. Ich habe gestern ein Liebeslied gehört. Da hieß es so im Refrain, glaube ich, ich würde alles für dich geben, mein Augenlicht, mein Leben. Vielleicht kennt ihr das. Und ich habe mir gedacht, diese Zeile, die hätte auch Jesus zu uns singen können. Nicht nur theoretisch, er hat alles für dich gegeben, sogar sein Leben, und nicht nur für dich, für jeden Menschen, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen, weil er uns bei sich haben wollte, um seine Herrlichkeit mit uns zu teilen. Dafür sind wir erschaffen. Das ist sein Herz für uns. Leider haben die Menschen durch ihre Rebellion gegen Gott und die Sünde alles vermasselt und sind von Natur aus getrennt von Gott und seinem Leben, und in dieser Welt passieren sehr unschöne Dinge. Ich möchte euch einfach so ein paar Headlines aus den Nachrichten von gestern vorlesen. Gab es viele Tote bei den Unruhen in Kairo, und dann gab es einen Artikel über den 65. Jahrestag der Explosionskatastrophe der BASF, wo auch über 200 Leute ums Leben gekommen sind, und es gab einen Brandanschlag auf Bundeswehrfahrzeuge, und die Gerstenernte war nicht so toll wie erhofft, weil die Hitze so groß ist, und dann gab es dieses Zugunglück in Spanien mit 78 Toten, dieser Ami, der drei Frauen entführt hat und misshandelt hat und gefangen gehalten hat, der wurde verurteilt. Es gab 7 Tote bei einem Geiseldrama in Florida. Es wurde wieder ein Sportler positiv auf Doping getestet, und eine Schauspielerin wurde in die Psychiatrie zwangseingewiesen, und der Klinsmann wurde gesperrt, weil er ausgerastet ist gegen den Schiri. Und dann gibt es diese Dinge wie Syrien, die gar nicht mehr erwähnt werden. Menschen, die dort sterben, und auf jeden Fall statt Herrlichkeit, die Gott für uns geplant hatte, eigentlich haben wir eine Welt voller Leiden und Sterben. Todesrate ist 100% auf diesem Planeten. Aber Gott wollte sich nicht mit unserem Elend abfinden. Er liebt uns zu sehr, und deswegen hat Jesus sich auf eine Rettungsmission begeben. Und er hat ein sündenloses Leben für uns gelebt, was wir nicht leben konnten. Wurde Mensch, hat es für uns getan. Und hier, wo wir gerade sind in unserer Stelle, in ein paar Stunden wird Jesus an Kreuz gehen für uns, um unsere Schuld zu bezahlen, um uns freizukaufen aus diesem Kreislauf der Sünde und des Todes, um uns zu versöhnen, um uns mitzunehmen in seine ewige Herrlichkeit. Und jetzt kurz vor seiner Festnahme betet Jesus, und er hat gebetet im Vers 4, hat zum Vater gebetet: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also Jesus hat seine Mission so gut wie beendet, erfolgreich beendet, und er geht über das Kreuz jetzt zurück in die Herrlichkeit. Und nun in dem nächsten Abschnitt von diesem Gebet betet Jesus für seine Jünger, für seine Lehrlinge, die jetzt ohne seine physische Gegenwart zumindest auskommen müssen in dieser Welt, die seine Mission weiterführen. Er sagt im Vers 6: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Es gibt 3 Bedeutungen des Wortes Welt in der Bibel. Und je nach Kontext, wir müssen immer den Kontext beachten. Manchmal meint die Welt schlicht und einfach die Erde, auf der wir leben. Anderes Mal werden mit dem Begriff Welt die Menschen beschrieben, die auf der Erde leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Anderes Mal wird mit dem Wort Welt die gottlose Welt beschrieben, die ungläubige Welt, die letztendlich von Satan gelenkt wird, wie wir wissen, ob es den Menschen bewusst ist oder nicht. Mit all ihrem Einfluss auf das Denken der Menschen. Also die gottlose Kultur, Medien, Lehren, gottlose Lebensstile und so weiter. Und ich glaube, in diesem Sinn wird es hier gebraucht, im Vers 6. In Vers 5 hat Jesus gesagt, dass er in seiner Herrlichkeit existiert hat, bevor die Welt, also bevor die ganze Schöpfung war. Auch diese gottlose Welt. Und das ist gut zu wissen, oder? Dass Jesus der souveräne Gott ist, der souveräne Herr. Und dann im Vers 6 sagt Jesus, dass der Vater ihm Menschen gegeben hat aus der Welt. Das ist, wo wir alle herkommen. Wir kommen aus der Welt. Wir sind herausgerufen aus der Welt. Die Christen sind die Herausgerufenen. Er hat uns befreit aus diesem Herrschaftsbereich von Satan und er hat uns versetzt in das Reich Gottes, in das Reich seines Sohnes. Kolosser 1, Vers 13, da steht, er hat uns gerettet aus der Macht, das heißt dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich, in den Herrschaftsbereich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind herausgerufen aus der Welt, wir haben Fronten gewechselt. Und deswegen heißt es in Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Also lasst euch nicht länger in die Form dieser Welt pressen, legt diese ab. Lasst euch durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes in das Bild Christi verwandeln. Also wir sind herausgerufen aus der Welt und in den Herausgerufenen findet eine Transformation statt. Also wir werden in eine neue Form geformt. Und Paulus sagt, das Ziel seines Dienstes ist, dass Christus Gestalt gewinnt in den Jüngern. Dass wir Jesus ähnlich werden. Jesus, er ist das Modell, nach dem der Heilige Geist uns formen will. Also Jesus ruft uns heraus aus der Welt. Wir werden verwandelt, er wirkt in uns. Und dann werden wir sehen heute, er schickt uns wieder zurück in die Welt. Aber diesmal als Missionare. Die Jünger Jesu übernehmen diese Rettungsmission von ihm und führen sie weiter als sein Leib in dieser Welt. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Also indem wir in der Welt leben, anders, so wie Jesus, und die Menschen einen Unterschied sehen in unserem Leben, nämlich, dass wir heilig leben und heil in Gemeinschaft mit Gott, da sind wir Licht und Salz. Und Salz ist was Begehrenswertes. Ohne Salz ist das Essen fad. Licht ist anziehend. Schaut euch die Straßenlaternen an nachts, die ganzen Fliegen und Mücken und alles, was dort rumfliegt. Licht ist anziehend. Also Jesus will diese verlorene, dunkle Welt durch uns erreichen, die ihn schon kennen und die mit ihm und für ihn leben in dieser Welt. Und welches Licht ist effektiver, denkt ihr? Das, was hell scheint oder das, was gerade noch so irgendwie flackert? Was wird anziehender sein? Das hellste Licht, oder? Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir ziehen Menschen an für Jesus, nicht indem wir möglichst dunkel leben, nicht indem wir möglichst nahe an der Welt sind, in dem Sinn möglichst ihr ähnlich leben, indem wir, weißt du, mitsaufen und mitkiffen und mitfluchen und mitklauen und unsere Beziehungen genauso unrein leben und ohne Hingabe leben wie die ungläubige Welt es lebt. Nicht indem wir den Leuten zeigen, hey, wie cool wir sein können und wie frei wir sein können. Hey, dann werden die Leute auf uns hören. Manche Christen denken so. Aber das stimmt nicht. Da werden die Leute sagen, hey, wozu brauche ich deinen Jesus? Macht ja nicht mal einen Unterschied in deinem Leben. Ich möchte euch einen Artikel vorlesen aus der IDEA. Artikel, den mein Freund Chris aus Heidelberg geschrieben hat, der Pastor der Chapel dort. Und der Überschrift von dem Artikel ist, welchen Unterschied macht ein Christ? Und so auch Kommentar dazu, ist, vielfach wird heute gesagt, wir Christen sind alle total weltoffen. Gleichzeitig wundern wir uns, dass nur noch wenige Christen werden. Welchen Unterschied macht ein Christ? Liebe Leserin, lieber Leser, schreibt der Chris. Meine Generation der Frauen und Männer um die 40, die sogenannte Generation X, hatte sich in der Jugend die große Herausforderung gestellt, ein Christsein zu präsentieren, das nicht so verstaubt und weltfremd sein sollte, wie das der vorhergehenden Generationen. Wir wollten unseren nichtchristlichen Freunden sagen, Christen können auch cool sein. Wir dürfen auch Party machen. Eigentlich sind wir alle total weltoffen und genießen die Freiheit in Christus. Das wurde uns auch oft von den Jugendleitern vorgelebt nach dem Motto, auch Christen dürfen Spaß haben. Warum nennt ihr euch Christen? Aber dieser Schuss ging nach hinten los. Wie sehr ist vielen von uns erst heute bewusst. Denn unsere fast schon krampfhaften Bemühungen, sämtliche Grenzen zu überschreiten und damit in einem Leben voller Kompromisse zu enden, erzeugte bei unserer Umwelt nur die Frage, warum nennt ihr euch denn überhaupt Christen, wenn da doch eigentlich kein Unterschied mehr ist. Nächste Überunterschrift, passt euch nicht an, das ist Gift. Also was ist ein Christ und wie sollte er leben? Der Apostel Paulus ruft dem Christen in Ephesus zu, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, denn ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Wir Christen haben das Recht, ja sogar Gottes Geschenk der Gnade, ein Leben zu führen, das unserer geistigen Berufung würdig ist. Mit sturer und lebloser Gesetzlichkeit hat das nichts zu tun. Letztendlich wird das unser bestes Zeugnis sein, wenn wir geistig gesprochen den neuen Menschen anziehen, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt praktisch, wenn sich unser Lebenswandel von dem der meisten Mitmenschen unterscheidet. Der US-Pastor Aidan Wilson Tozer sagte hierzu, die meisten Christen führen heute ein subchristliches Leben. Dies führt zu einer dermaßen starken Verdünnung des Christentums, dass diese Lösung als Gift niemandem schaden und als Arznei niemandem helfen würde. Nächste Frage hier, sind wir Christen Heuchler? In der Heiligen Schrift werden wir Christen immer wieder aufgefordert, uns nicht der Welt gleichzustellen. Oft höre ich, dass gesagt wird, Christen seien Heuchler, deshalb sollte man sie meiden. Darin sind wir selbst schuld. Denn Heuchler sind wir, wenn wir einerseits versuchen, in dieser Welt so gleichförmig wie möglich zu leben und andererseits von einem Jesus erzählen, der sich überhaupt nicht dem Weltlauf seiner Zeit angepasst hat. Für einen anderen Lebensstil. Er liebte, wo sonst keiner liebte. Er diente, wo sonst niemand diente. Er vergab, wo so viel Hass war, dass Vergebung unmöglich erschien. Unser Lebensstil wird nur dann sinnvoll zum Glauben einladen, wenn unsere Motivation, nämlich Christus, deutlich erkennbar wird und nicht, wenn wir bei jeder Modeströmung mitmachen. Wir werden in der Bibel die Herausgerufenen genannt, also lasst uns auch so leben. Soli Deo Gloria, allein Gott zur Ehre. Soweit die Worte von meinem Freund Chris. Das sind wahre Worte. Wir Christen sind herausgerufen aus der Welt. Wir sind gerufen, anders zu sein, anders zu denken, andere Prioritäten haben, anders zu leben. Und wir sind nicht nur herausgerufen von etwas, von dieser gottlosen Welt, von einem gottlosen Lebensstil, sondern wir sind auch herausgerufen zu etwas oder zu jemandem. Nämlich zu Jesus. Jesus hat gesagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Und ihr wisst, der Name steht für die Natur, für den Charakter Gottes. Und das ist so wunderbar, was Jesus uns da offenbart hat. Und wir sind so beschenkt, dass wir Gott kennen dürfen. So viele Menschen sind auf der Suche nach Gott. Römerbrief sagt uns, dass jeder Mensch erkennen kann in der Schöpfung, dass Gott existiert. Aber so viele Menschen sind so verwirrt und haben so ein verzerrtes Bild von Gott und kennen ihn nicht wirklich. Und das sind so viele verschiedene Theorien, wer Gott ist und wie Gott ist. Aber in Jesus können wir Gott wirklich sehen, können wir Gott wirklich kennen. Und das ist wunderbar. Unser Schöpfer ist wunderbar. Wenn wir die Evangelien lesen, er ist die großartigste Person im ganzen Universum. Was für einen wunderbaren Gott Jesus uns offenbart hat. Wenn wir da lesen, seine unbegrenzte Macht und Autorität, wie er Dämonen austreibt und Tote auferweckt und die Händler aus dem Tempel jagt und den Sturm stillt und die Kranken heilt. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, wie wunderbar zärtlich er ist, wenn Jesus die kleinen Kinder in seine Arme nimmt und segnet und beschützt. Und ich persönlich glaube, dass Jesus sehr viel Freude hatte. Er war der Sonnenschein jeder Party. Er hat sich gern einladen lassen und die Menschen haben ihn geliebt. Die sind gern mit ihm zusammen gewesen. Da war was von Freude und von Wertschätzung und Liebe, was bei Jesus durchgestrahlt hat. Aber gleichzeitig war er auch heilig und vollkommen rein und sündenlos. Und das war auch was Ehrfurchterbietendes an ihm. Er war anders. Er war so liebevoll, so barmherzig mit den Sündern. Denkt an die Szene mit der Ehebrecherin oder mit dem Zachäus, den er vom Baum runterruft. Und wir sehen, wie er weint über die Verlorenen und Irregeleitenden, wie er über Jerusalem weint. Und sein Herz für die Schwachen, die am Straucheln sind, für den Petrus und den Thomas. Und sein Herz für die Suchenden, dem Nikodemus und der Frau am Jakobsbrunnen, die sechsten Mann zusammenlebt und deren Leben so kaputt ist. Und auf der anderen Seite der religiöse Nikodemus. Und denkt an den Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing. Er ist so interessiert an den Einzelnen. Er ist so freundlich, so barmherzig, so geduldig. Aber ich liebe auch seine Wahrheitsliebe und seine Ehrlichkeit, wenn er die Pharisäer konfrontiert, wirklich klare Worte und ohne Kompromisse. Und ich meine, wenn wir aufs Kreuz schauen, seine Demut, seine Hingabe an uns, dass er sich entscheidet, im Garten für uns ans Kreuz zu gehen, das ist ein Preis für meine Schuld zu bezahlen. Es beeindruckt mich, seine Worte vom Kreuz. Vater, vergib denen, die mich hier zu Tode foltern. Sie wissen nicht, was sie tun. Es ist vollbracht. Und ich spüre so diesen Sieg seiner Auferstehung. Ich weiß, weil er auferstanden ist, werde ich auferstehen. Und weil er Leben hat, kann ich Leben haben. Und kann ein neues Leben haben, ein anderes Leben. Ich meine, ohne Zweifel ist Jesus die wunderbarste Person, die diesen Planeten je betreten hat. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er hat Gott sichtbar gemacht für uns. Und er ist wunderbar, dieser Gott, den uns Jesus offenbart. Deswegen sind wir heute hier. Ich hoffe deswegen. Weil er wunderbar ist. Weil wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Ich will ihn kennen. Ich will ihn besser kennenlernen. Ich will mit ihm leben. Mit wem sonst? Wofür sonst sollten wir leben? Nur du hast Worte des ewigen Lebens, hat der Petrus gesagt. Keiner ist wie du. Und ich kenne keinen schöneren und liebevolleren und besseren und geduldigeren Herrn als ihn. Er meint so gut mit mir. Und im Vers 3 hat Jesus gesagt, ihm kennen, das ist ewiges Leben. Und er hat es möglich gemacht für uns. Und er lädt uns ein für eine Beziehung mit sich. Und dann sagt Jesus im Vers 6 über die Jünger, und sie haben dein Wort bewahrt. Vers 7, jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Also Jesus hat Gott den Vater offenbart durch sein Leben, auch durch seine Worte. Und wir sind so reich beschenkt, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Die haben die Apostel für uns aufgeschrieben, die Worte Gottes. Und wir können sie lesen, wir können sie verstehen. Das ist unendlicher Reichtum. Also die Jünger hatten Jesu Vorbild, die Jünger und wir haben Jesu Worte. Und die Jünger haben ihn angenommen und seine Worte als Gottes Wort angenommen. Sie haben ihm geglaubt. Und am Ende von Vers 6 haben wir gelesen, sie haben sein Wort bewahrt. Das heißt, es ist mehr als nur Gottes Wort annehmen und es unterstreichen in unserer Bibel und es glauben. Nee, sie haben es bewahrt. Sie haben es ausgelebt. Das ist, was wahre Jünger tun und das ist so wichtig. In Lukas 8, Vers 15, in diesem Gleichnis vom Seemann oder eigentlich den verschiedenen Böden, beschreibt Jesus die Einstellung der Jünger. Er sagt, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Das Wort bewahren. So wichtig, dass wir das verstehen. Jesus sucht Nachfolger. Jesus sucht nicht irgendwelche Fans oder Groupies oder so ein bisschen religiöse Menschen. Jesus ruft Menschen in die Nachfolge von ihm. Er ruft Menschen dazu, sich selbst zu verleugnen, diese gottlosen, sündigen Impulse in uns und Ja zu sagen zu ihm und zu seinen Worten und zu dem, was er von uns will. Zu sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und es nicht nur zu sagen, sondern es auch wirklich zu meinen und es wirklich zu tun. Das ist die Eigenschaft von Jüngern, dass sie Jesus vertrauen und sich ihm hingeben und ihm gehorsam sind. Und das ist so wichtig. Wir dürfen uns da nicht täuschen lassen. Es gibt zu viele heute in dieser Welt, die sich Christ nennen und die vielleicht 2 Stunden am Sonntagmorgen mal ein bisschen religiös sind und irgendwo einen Stuhl wärmen in der Gemeinde und Anbetungslieder singen. Ich bete dich an und mein Leben soll dir gehören und was weiß ich was. Ich will dir folgen und Kreuz um den Hals haben und Fische auf dem Auto. Vielleicht ein Was-würde-Jesus-tun-Bändchen um den Arm. Aber dann den Rest der Woche genauso leben wie die Welt. Genauso Materialisten sind und Egoisten, triebgesteuert, wie alle anderen. Rebellische Einstellung gegen die Eltern oder den Chef oder die Leiter, habsüchtig und was denn, am Montag drehen sie irgendwie ein linkes Ding auf der Arbeit oder schummeln in der Schule, mobben den Schulkollegen mit den anderen mit und am Dienstag ziehen sie sich irgendwie ein Porno rein und am Mittwoch klauen sie und laden sich illegal Musik runter und Donnerstag schlafen sie mit der Freundin oder wohnen vielleicht sogar bei ihr. Freitag belügen sie die Eltern oder die Frau, am Samstag wird wilde Party gefeiert und gesoffen bis zum Gehtnimmer und dann am Sonntag wieder zurück in den Gottesdienst. Oh, ich bete dich an, ich verehre dich, ich folge dir. Hier ist nicht ehrlich. Und was das wirkliche Problem ist, ist, dass diese Leute scheinbar überhaupt kein Problem damit haben. Aber Jesus hat ein Problem damit. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er will uns ganz für sich selbst haben und nicht uns teilen mit den Götzen dieser Welt. Er will unser einziger Herr sein. Und ich glaube, manchmal wir produzieren als Gemeinde zu viele Namenschristen allein. Machen es oft zu einfach. Predigen nicht das volle Evangelium. Manchmal wird Leuten einfach gesagt bei einer Evangelisation, hey komm, bekehr dich zu Jesus und er wird alles gut machen für dich und alles schön und kein Wort über Nachfolge oder über Kosten. Und es gibt zu viele, die denken, ich bin Christ, weil sie in den Gottesdienst gehen. Oder weil sie vielleicht irgendwann mal nach vorne gegangen sind bei einer Evangelisation oder irgendwann mal ein Übergabegebet gebetet haben. Und sie denken, hey, das reicht für den Rest des Lebens, egal was. Nee, das tut es nicht. Ich meine, ich kann an einige denken, ihr könnt sicher an einige denken, die Zeit lang hier bei uns in der Gemeinde waren und jetzt völlig anderen Lebensstil leben. Unchristlichen Lebensstil. Und mein Herz trauert um sie. Ich glaube, das Schlimmste, was wir tun können, ist, dass wir ihnen den Eindruck vermitteln, hey, das ist okay. Es macht nichts, du bist gerettet, keine Sorge. Ich meine, wenn du in der Situation bist und einen faulen Kompromiss lebst, dann möchte ich, dass du dir Sorgen machst. Nicht, weil ich ein Sadist bin, sondern weil ich dich lieb habe. Weil ich mir wünsche, dass du mit Jesus lebst und seine Fülle erlebst und seine Herrlichkeit erlebst. Schon hier und jetzt und auch in der Ewigkeit. Ich meine, Gottes Wort ist so klar und so krass. In Epheser 5 steht zum Beispiel, denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner, da geht es um sexuelle Unreinheit, oder ein Habsüchtiger, ein Materialist, und dann steht, er ist ein Götzendiener, das ist die geistige Realität, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und im Reich Gottes. Ich meine, das sind krasse, klare Worte. Du kannst nicht so leben wie die Welt und denken, dass alles okay ist. Ich muss ehrlich sein, ich bin es manchmal richtig satt, ständig ermahnen und zurechtweisen zu müssen. Das macht mir echt keinen Spaß. Und manchmal bin ich so an dem Punkt, dass ich mir denke, oh, ich würde am liebsten wegschauen oder abtauchen. Ich mag nicht mehr. Paulus schreibt den Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte 20 und er sagt, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das war auch der Dienst, den der Paulus hatte. In Galater 4 schreibt er, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Und es war so diese Liebe Christi, die ihn getrieben hat. Und das ist das Herz eines Pastors, das Herz eines Hirten. Das Wort Christ, wisst ihr, was das Wort Christ bedeutet? Das Wort Christ bedeutet eigentlich so viel wie kleiner Christus. Das war ursprünglich nicht als Kompliment gedacht. Das haben die Heiden erfunden für die Leute, die so krass gelebt haben, so wie Jesus, und haben gesagt, oh, da geht schon wieder so einer, der so lebt wie dieser Christus, also nennen wir ihn Christ. Kleiner Jesus, kleiner Christus. Der lebt so wie Jesus. Und wir reden hier nicht von Perfektion. Ich meine, wir alle kämpfen mit Versuchungen, das ist normal. Aber ein Nachfolger Jesu kann nicht bewusst in Sünde leben und sagen, das ist okay so. Das macht nichts. Das ist kein Problem. Nee, wahre Jünger Jesu wollen Gottes Willen tun. Wollen gehorsam sein und sie fühlen sich sehr unwohl und überführt, wenn sie das nicht sind. Und wirklich, ich würde sagen, wenn du in faulen Kompromiss leben willst, dann ist es besser, du nennst dich nicht Christ. Besser für dich und besser für uns. Einfach ehrlich sein. Sag, ich verwirkliche mich selbst oder ich lebe für meine Freundin, ich bete meine Freundin an, ich lebe für Geld, ich lebe für die Anerkennung von Menschen, ich bin ein Egoist, ich bin ein Materialist, was immer. Aber nenn dich bitte nicht Christ, kleiner Jesus. Denn das entspricht nicht der Realität. In dem Moment, wo du Gott ungehorsam lebst, bewusst, bist du kein kleiner Christus. Bist du kein Christ, egal wie du dich nennst. Es ist nicht immer das drin, was draufsteht. Und das, was drin ist, ist das Wesentliche. Jesus hat gesagt, ich tue alle Zeit es ihm Wohlgefällige. Und das ist das Herz eines wahren Christen. Wenn du bewusst in Sünde lebst, dann nenn dich nicht kleiner Christus. Betrügst du dich eigentlich selbst. Jesus hat gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Also Jesus sagt, nenn mich nicht Herr, wenn du nicht gewillt bist, mir zu folgen. Und in dem Kontext sagt Jesus auch, dass an diesem Tag des Gerichts viele von ihm zu ihm kommen werden und sagen werden, Herr, Herr, waren wir nicht toll religiös und haben wir nicht tolle Dinge getan für dich? Und er sagt, ich werde zu ihnen sagen, weicht von mir, ihr seid Übeltäter, das ist, was ihr wirklich seid. Ich habe euch nicht gekannt, ihr habt nicht so eine Beziehung mit mir. Ihr nennt mich Herr, Herr, aber ich bin es nicht wirklich. Seid nicht gewillt, mir zu folgen. Und dann sagt Jesus in dem Kontext weiter, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus, sein Lebenshaus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten, und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Also wichtiger Punkt, Jünger Jesu, Nachfolger Jesu bewahren sein Wort, die wollen Gott gehorsam sein. Sind hingegeben. Und wenn wir nicht so hingegeben sind, dann werden wir auch nicht viel mit Gott erleben. Weil dann betrüben wir den Heiligen Geist. Jesus will uns ganz. Jesus will dich ganz. Nicht 50%, nicht 98%. Er will dich ganz haben. Jesus will unser Retter und unser Herr sein. Er will beides sein. Und wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann ist er eigentlich auch nicht dein Gott. Das ist schlicht und einfach die Wahrheit und die Realität. Also Jesus hat beschrieben, was ein Nachfolger ist und was er in denen, die er herausgerufen hat, aus der Welt tun möchte. Und jetzt betet er für sie. Und sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist mein. Das kann nur Jesus sagen. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bekomme Ehre durch ihr Leben. Ich bin sichtbar in ihrem Leben. Sie reflektieren mich. Ich darf durch sie leben. Und das ist unsere Hoffnung. Im Kolosserbrief, Kapitel 1 steht, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist eine wunderbare Verheißung. Christus in uns. Dass Christus in uns lebt. Ich meine, ich kann aus eigener Kraft, aus mir selbst, unmöglich so leben wie er. Das ist übernatürlich. Aber er lebt in mir. Und wenn ich ihm hingegeben bin und wenn ich in Gemeinschaft mit ihm lebe, dann ist es wirklich möglich, so zu leben. Dann kann er sein Leben durch uns leben und das ist herrlich. Du wirst sein Leben viel mehr mögen als dein eigenes Leben. Garantiert. Ist das Beste, ist das Heilste. Also Nachfolger Jesu sind aus der Welt herausgerufen, geben sie Jesus hin, er verändert sie, er lebt sein Leben durch sie, sie sind ein Licht in der Welt. Seht ihr, Jesus hat die Welt nicht aufgegeben, aber seine Strategie ist, die Welt durch seine Jünger zu erreichen. Und er wirkt zuerst in ihnen. Und das ist unsere Berufung. Wir sind Partner in der Rettungsmission Jesu. Wir sind alle Missionare. Wenn wir hier rausgehen bei der Tür, sind wir Missionare in dieser Welt. Wofür betet Jesus? Zuerst betet er um Bewahrung. Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Also er betet zuerst um Bewahrung. Nicht um Bewahrung aus Verfolgung. Wir wissen, die Christen waren verfolgt. Aber zuallererst um Bewahrung vor Spaltung. Um Bewahrung dieser Einheit im Geiste, dieser Einheit vor allem auch in seinen Zielen. Dass wir eines Sinnes sind, eines Sinnes mit Christus, dass wir den Sinn Christi haben. Die richtige Einstellung bewahren, den richtigen Glauben, das richtige Denken, den richtigen Charakter. Sieh dir, Jesus sagt, bewahre sie in deinem Namen. Dass sie sich nicht infizieren lassen von dem Denken und dem Lebensstil dieser Welt. Und ich meine, 95% des geistlichen Kampfes findet da oben statt. Und in unserem Herzen. Die Entscheidungen, die wir treffen. Vers 12, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Das ist der Hirte, der die Schafe behütet. Und jetzt werden einige sagen, ja, aber was ist hier mit Judas? Was ist mit ihm? Hast du nicht behütet? Und Jesus kommt diesem Einwand voraus. Er sagt, ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, Judas Iskariot, damit die Schrift erfüllt werde. Warum ging Judas verloren? Ich meine, war das vorherbestimmt für ihn? Hatte er keine Chance? Ich weiß nicht, es war prophezeit, dass einer seiner Freunde ihn verraten wird, aber nicht Judas Iskariot mit Namen. Ich glaube, Judas ging verloren, weil er nicht nachfolgen wollte. Judas war nie ein echter Nachfolger. Er hatte immer so seine eigene Agenda. Ich glaube, Judas ist ein Beispiel für so einen falschen Christen, für so einen Namenschristen allein. Hat nicht auf Gott gehört, hat es nicht angenommen, was Jesus gesagt hat, hat es nicht ausgelebt. Er war einer, der sein Lebenshaus auf dem Sand gebaut hat. Und ist ernüchternd eigentlich, oder? Ist ernüchternd. Wir können hier sitzen und Bibelstunden hören, ohne zu wachsen. Ich meine, Judas hat Jesus persönlich zugehört, Gott persönlich. Aber er hat nicht reagiert darauf. Nochmal, Nachfolger reagieren im Glauben auf das, was Jesus sagt. Jakobus sagt uns, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Aber Jesus bewahrt seine Nachfolger. Und wenn wir seine Nachfolger sind, dann können wir echt mutig sein. Und dann können wir sicher sein, dann sind wir sicher, 100% in Jesus. Und dann können wir Frieden haben. Aber der Punkt ist, wir müssen auch bewahrt werden wollen. Ich glaube, im Judasbrief haben wir hier eine gute Ausgewogenheit. Da steht im Vers 20, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet dem Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet, zum ewigen Leben. Der Markus hat ein Lied drüber geschrieben. Das ist was, was ihr tun sollt. Ihr erbaut euch auf eurem Glauben. Erhaltet euch in der Liebe. Und dann im Vers 24 heißt es, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wir sehen beides. Er wird dich bewahren, wenn du dich bewahrst. Er fordert uns auf, uns in unserem Glauben zu bewahren, unseren eigenen Glauben zu erhalten. Und ich meine, darin liegt unsere Sicherheit. In unserer Hingabe an ihn. In Christus sind wir sicher. 100%. Wenn wir in ihm sind, dann bewahrt er uns 100%. Wir sind sicher in ihm. 1. Korinther 10 heißt es sogar, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Aber nirgendwo in der Bibel wird uns verheißen, dass Gott uns bewahren wird, egal wie wir leben und egal welche Entscheidungen wir treffen. Nie wird uns verheißen, ja, Jesus wird dich bewahren, wenn du in die Bar saufen gehst und wenn du irgendwo im Bett bist mit jemandem, dem du nicht verheiratet bist. Ist egal, Gott wird dich bewahren. Einmal gerettet, immer gerettet. Man muss sich fragen, ob du einmal gerettet bist, wenn du in diesem Lebensstil drin bist. Und ich will euch nicht langweilen damit, immer wieder dasselbe wiederholen, aber es ist so wichtig, dass wir ehrlich hingegeben sind. Nachfolge ist nicht irgendwie ein Spiel. Es ist eine ernste Sache. Und es geht um dein Leben, es geht um dein Heil, um dein Zeugnis in dieser Welt. und Gottes guten Plan für dein Leben. Gott meint's gut mit dir. Er will dein Bestes. Wir Christen sind wie Schiffe. Und ein Schiff ist sicher, wenn es in dem Wasser ist. Ein Christ in der Welt ist sicher und bewahrt. Aber was sehr unsicher ist für ein Schiff, ist, wenn das Wasser ins Schiff reinkommt. Wenn die Welt in uns Christen reinkommt, dann gibt es Probleme. Dann werden wir untergehen. Vers 13 betet Jesus weiter: Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Das ist Jesu Herz für uns. Das ist sein Ziel für uns, dass wir Freude haben. Deswegen sagt uns Jesus all das, was er uns sagt. Dass wir Freude haben. Freude finden wir in der Liebesbeziehung mit ihm, in der Nachfolge von ihm. Obwohl der Teufel und die Welt und auch unser Fleisch uns was ganz anderes einreden wollen. Aber das ist Jesu Herz. Jesus liebt dich und er will dein absolut Bestes. Und das Beste für dich ist, dass du in der Nachfolge von ihm lebst. In der Beziehung mit ihm. Ein halbherziger, verweltlichter Christ unter Anführungszeichen wird diese Freude nicht erfahren. Es kommt vom Bleiben in ihm. Kapitel 15 hat Jesus gesagt: Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde, dass ihr perfekte Freude habt. Das ist sein Herz. Im Psalm 16 heißt es: Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht in der Gemeinschaft mit dir, Gott. Die Freude im Herrn ist unsere Kraft. Die Freude im Herrn ist auch unser Licht und unser Zeugnis. Und Jesus beschreibt jetzt in den letzten Versen hier unser Verhältnis zu der Welt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Er hat ihnen das Wort des Evangeliums im Besonderen gegeben, seine Wahrheit. Und wir haben vor 3 Wochen, glaube ich, darüber geredet, dass die Welt, die Menschen, die Jesus nicht wollen, ein Problem haben mit seinem Wort, mit seiner Wahrheit. Lieben die Finsternis. Und dieses Wort Gottes ist Licht. Und auch sein Leben in uns ist ein Licht, das ihren unheiligen Lebensstil in Frage stellt. Leuchtet den ganzen Schmutz aus. Stellt ihn bloß. Appelliert an das Gewissen. Und Menschen, die gottlos leben wollen, reagieren allergisch auf das Wort Gottes. Habt ihr schon gemerkt, wahrscheinlich. Reagieren auch allergisch auf Christus in euch. Auf das ausgelebte Wort. Wenn wir reine Beziehungen leben und wenn wir ehrliche Arbeiter sind, wenn wir unsere Feinde lieben und so weiter. Reagieren sehr allergisch, wenn wir Christen sagen, das ist die Wahrheit. Das ist nicht populär in der Welt. Und wenn wir die Wahrheit ausleben, hat es noch einen stärkeren Effekt. Sie hassen Jesus, sie hassen Gottes Wort, deswegen hassen sie auch, wenn wir ihm nachfolgen. Wir sind Abtrünnige in ihren Augen. Seht ihr, wir sind aus der Welt. Wir sind herausgerufen. Aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wir haben jetzt ein anderes Wertesystem, andere Vorstellungen, einen anderen Lebensstil, einen anderen Maßstab. Aber wir sind zurückgesandt in die Welt. Und das bringt uns Probleme. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, obwohl wir aus der Welt sind. Und das bringt uns Probleme. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden, sagt der Paulus. Wir sind sozusagen der Stachel im Fleisch dieser Welt. Wir sind Aliens, wir sind Außerirdische. Diese Welt ist nicht mehr unser Zuhause. Wir sind Bürger des Himmels, wir sind Ausländer und die gottlose Welt ist ausländerfeindlich. Wir haben so eine andere Kultur, wir sind so anders. Ich meine, hoffentlich zumindest. Und das stört gewisse Menschen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Oh Mann, also was soll man tun? Lass uns ins Kloster gehen, oder? Die Welt hasst uns, lass uns ins Kloster gehen. Lass uns zurückziehen, lass uns irgendwie eine christliche Stadt bauen. So eine christliche Siedlung, wo nur Christen zusammen wohnen und wir christliche Unternehmen haben und alle haben christliche Chefs und christliche Mitarbeiter und wir haben nur mehr christliche Schulen und alle sind Christen, christliche Parteien. Oder lasst uns zurückziehen in unsere Gemeinde, uns abschotten von der Welt und weißt du, Politik und Kultur und Musik. Lasst uns so unsere eigene kleine abgeschottete christliche Subkultur leben. Vielleicht so wie die Amish-People in Amerika. Versuchung ist manchmal groß, oder? Das zu tun. Obwohl ich das sehr bezweifle, dass das wirklich der Himmel auf Erden wäre, wenn wir Christen und so zusammen kleben würden. Das ist auch nicht Gottes Plan. Seht Vers 15. Und Jesus sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst. Vor dem Bösen, also vor allem vor dem geistlichen Einfluss der Welt, vor dem Denken, vor der Einstellung dieser Welt. Jesus betet nicht, dass wir rausgenommen werden aus der Welt. Das ist nicht Gottes Plan. Vernon McGee hat mal gesagt, wir Christen sind wie Kuhmist. Wenn wir alle auf einem Haufen sind, dann fängt es an zu stinken. Aber wenn wir verstreut werden, dann können wir viel Gutes tun. Und das ist Gottes Plan. Er sendet uns zurück in die Welt. Er will nicht, dass wir so unser kleiner christlicher Haufen sind, abgeschottet im Kloster, zurückgezogen. Nee, er will, dass wir draußen sind, mitten in der gottlosen Welt. Er sendet uns zurück, diesmal als Missionare, dass wir Lichter sind, dass wir die Wahrheit leben, dass wir die gute Nachricht weitergeben. Er möchte nicht, dass wir von der Welt beeinflusst werden und in diese Form der Welt gepresst werden. Aber er möchte, dass wir rausgehen und dass wir die Welt beeinflussen, die Menschen um uns herum beeinflussen. Wir sollen ein Einfluss sein in dieser Welt. Und Leute, wir brauchen Christen da draußen am Arbeitsplatz und in der Politik und christliche Künstler und christliche Lehrer und christliche Arbeitgeber und christliche Elternsprecher und christliche Wissenschaftler und Christen im Sportverein und so weiter und so fort. Es ist wichtig, dass wir da draußen sind. Wir wollen uns der Welt nicht anpassen, aber wir wollen uns auch nicht zurückziehen und uns einigeln. Die Welt soll uns auch nicht gleichgültig sein, denn Jesus liebt diese Welt. Er liebt die verlorenen Menschen. Und es soll auch unser Herz sein, wenn wir ihn lieben. Ich glaube, wir Christen sollen Kontakt suchen mit Nichtchristen. Wir wollen versuchen, ein guter Einfluss zu sein, gute Nachricht weiterzugeben. Aber nicht, dass wir uns mitziehen lassen von ihnen in Sünde hinein. Hey, wir können uns gerne zusammensetzen und miteinander reden und miteinander grillen, aber wir wollen nicht mitgehen, saufen von mir aus oder in die Bar oder uns einen perversen Film reinziehen mit unseren vorchristlichen Freunden. Wir können mit unseren Arbeitskollegen oder Studienkollegen diskutieren, aber wir wollen uns nicht beeinflussen lassen, nicht ihre nichtchristlichen Sichtweisen übernehmen. Da müssen wir wachsam sein. Und darum betet Jesus, dass wir beschützt werden davon. Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Heiligen, heilig sein bedeutet abgesondert sein in diesem Kontext. Also Jesus sendet uns, wie der Vater ihn gesendet hat. Wir sind sein Leib, wir sind auf seiner Mission als Abgesonderte, als Missionare. Wir sind seine Werkzeuge, abgesondert zu seinem exklusiven Gebrauch. Das ist, was er damit meint. Deine Kaffeekanne ist abgesondert für den Kaffee. Damit leerst du nicht deinen Fischtank aus. Oder deine Toilette, wenn sie verstopft ist und überfüllt ist. Nee, die Kaffeekanne ist nur für den Kaffee da. Genauso ist es mit uns Christen. Wir sind allein für Gott da. Wir sind allein für ihn unterwegs in dieser Welt. Abgesondert für ihn. Und wie können wir geheiligt sein für ihn? Wie können wir uns rein und unbefleckt halten von dieser Welt, wie Jakobus uns sagt im Kapitel 1 seines Briefes? Ich meine, wir werden jeden Tag mit nichtchristlichen Philosophien und Vorbildern und Weltanschauungen konfrontiert. Und das sind diese ganzen unkeuschen Plakate da draußen auf der Straße und die schlüpfrigen Witze von den Arbeitskollegen und die Doku im Fernsehen, die alles der Evolution zuschreibt und Serien, wo alle Leute so diesen nichtchristlichen Lebensstil leben und die schlechten Vorbilder von den Namenschristen in der Welt. Wir werden bombardiert davon. Wie können wir uns abgesondert halten in unserem Herzen? Wie können wir reinbleiben? Und da nimmt uns Jesus wieder zurück an den Anfang, zum Wort Gottes. Wir können abgesondert leben, indem wir unseren Kopf nicht mit Schrott füllen, sondern mit seinem Wort. Epheserbrief spricht vom Wasserbad im Wort. Psalm 19 heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Das heißt, wir sehen klar in unseren geistigen Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Psalm 119, Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Und Römer 12 hatten wir schon, die Erneuerung des Sinnes. Also diese tägliche Reinigung, die tägliche Formung durch Gottes Wort und Gottes Wahrheit, der Gemeinschaft mit Jesus in seinem Wort, mit Hingabe, mit einer gehorsamen Herzenseinstellung. Wenn wir das tun, dann werden wir ein bereites und geschärftes Werkzeug in seiner Hand sein für jeden neuen Tag. Er hat sich uns hingegeben und wir wollen ihm hingegeben sein. Amen.